Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich melde mich zurück und begrüße Sie aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Dienstag, dem 20. August 2024. Sehr interessant und unbedingt berichtenswert, was der zum Teil in der Schweiz gelehrt habende deutsche Philosoph Friedrich Nietzsche über das Thema Wahrheit einst geschrieben hat. Großartig, ich bin in den Ferien auf dieses kleine Büchlein gestoßen aus dem Reklamverlag, eine Zusammenstellung davon einzelnen Texten zum Thema Friedrich Nietzsche über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinne. Also schnallen Sie sich an, etwas Philosophie zum Einstieg, aber Philosophie, die mir eben wichtig und tatsächlich auch augenöffnend erscheint. Was ist also Wahrheit, schreibt und fragt der Philosoph. Was ist also Wahrheit? Ein bewegliches Heer von Metaphern, Metonymien, Anthropomorphismen, kurz eine Summe von menschlichen Relationen, die poetisch und rhetorisch gesteigert, übertragen, geschmückt werden und die nach langem Gebrauche einem Volke fest, kanonisch und verbindlich dünken. Die Wahrheiten sind Illusionen, von denen man vergessen hat, dass sie welche sind. Die Wahrheiten sind Illusionen, von denen man vergessen hat, dass sie welche sind. Und ganz wichtig, die Einsicht, die hier Nietzsche nach vorne bringt, dass eben Wahrheiten, beziehungsweise das, was wir für die Wahrheit halten, immer eben auch Festlegungen sind, kanonische Festschreibungen, die benötigt werden, damit eine Gesellschaft überhaupt funktionieren kann. Man versammelt sich gewissermaßen um das Lagerfeuer der fabrizierten Wahrheiten oder Gewissheiten herum. Die Wahrheit als soziale Konstruktion. Das heißt nicht, dass es keine Fakten und Tatsachen gibt, aber das ist immer etwas höchst diskussionswürdiges, etwas höchst umstrittenes. Und der Philosoph Friedrich Nietzsche führt uns eben hier an die Tatsache heran, dass wir diesen sogenannten Wahrheiten immer sehr skeptisch begegnen müssen und uns ja nie einbilden dürfen, dass wir jetzt die Wahrheit sozusagen gepackt hätten, besitzen würden. Das ist eben nicht der Fall. Ich zitiere hier noch, wenn Sie erlauben, eine weitere Passage. Wir wissen immer noch nicht, woher der Trieb zur Wahrheit stammt, denn bis jetzt haben wir nur von der Verpflichtung gehört, die Gesellschaft, um zu existieren, stellt, wahrhaft zu sein. Das heißt, die Metaphern zu brauchen, also moralisch ausgedrückt von der Verpflichtung nach einer festen Konvention zu lügen, scharenweise in einem für alle verbindlichen Stile zu lügen. Das ist natürlich sehr provokativ formuliert, aber das, was wir für die Wahrheit halten, ist einfach die gesellschaftlich akzeptierte oder verbindlich gemachte Lüge. Und je stärker bestimmte Gewissheiten verbindlich gemacht werden sollen, zum Beispiel, das sind die Guten und das sind die Bösen, desto skeptischer, desto kritischer sollte man werden nach dieser Schrift des großen Philosophen. Und vielleicht noch eine Passage, ich möchte die 5 Minuten Einstiegsredezeit hier nicht überstrapazieren. Der Mensch selbst aber hat einen unbesiegbaren Hang, sich täuschen zu lassen und ist wie bezaubert vor Glück, wenn der Rhapsode ihm epische Märchen wie wahr erzählt oder der Schauspieler im Schauspiel den König noch königlicher agiert, als ihn die Wirklichkeit zeigt. Der Mensch, die Welt, will betrogen sein. Wir sind eine Spezies der Gaukler und der Begaukelten. bilden uns aber ein, unsere vorläufigen Gaukeleien seien gewissermaßen die absolute Wahrheit. Und in den Medien, ich muss das selbstkritisch gleich hinzufügen, sitzen natürlich viele dieser Rhapsoden der Wahrheit. Ich zähle mich ja auch dazu und ich rufe ja immer wieder dazu auf, skeptisch zu bleiben, kritisch, wachsam, auch gegenüber dem, was ich in dieser Sendung bringe. Denn das Hirn ist eine Fälscherwerkstatt, deren Täuschungen wir immer wieder selber zu erliegen neigen. Aber eine ganz grobe Täuschung, um gleich beim Thema zu bleiben, entdecke ich hier auf dem Titelbild des neuen Spiegel. Das glorreiche Nachrichtenmagazin, das in den letzten Jahren immer stärker nach links abgedriftet wird, droht zu einer Art Politsektenanzeiger zu werden. Also zumindest, wenn ich solche Cover-Illustrationen hier sehe, wie Faschismus beginnt. Also Donald Trump, Marine Le Pen und Björn Höcke da ganz vorne im Stil eigentlich eines sozialistischen Wandgemäldes gehalten. Zumindest wird hier auch die sozusagen geistesgeschichtliche Herkunftstradition künstlerisch angemessen umgesetzt. Also das ist für mich, wie wir in der Schweiz sagen würden, birnenweich. Natürlich eine groteske Verharmlosung des Faschismus, denn der Faschismus ist ja, wie man eigentlich wissen sollte, eine historische politische Bewegung gewesen, die sich als solche auch als Faschismus bezeichnet hat in Italien. Die Faschisten waren ja daran zu erkennen, dass sie sich Faschisten genannt haben. Heute sind eben zum Teil die Faschisten mit Tarnbegriffen unterwegs oder sie würden von sich weisen, Faschisten zu sein. Also aufgepasst mit solchen Umtopfungen von historischen Begriffen. Und wenn man anfängt, Parteien, die nun also wirklich, wenn man das Programm untersucht, keine Bezugspunkte haben zu diesen historischen faschistischen Bewegungen in Italien, Mussolini oder dann die nationalsozialistische Partei Hitlers in Deutschland, die ja Angriffskriege gepredigt haben, Hegemonialansprüche, rassistische Ideologien ihrem ganzen Programm zugrunde gelegt haben. Wenn Sie das auf die gleiche Stufe stellen, man kann das nicht oft genug betonen, dann sind Sie im Bereich des politischen Voodoo oder aber auch eben der propagandistisch-demagogischen Bösartigkeit angekommen. Dann denunzieren Sie im Grunde auch einen Großteil von Wählern in den Vereinigten Staaten, in Frankreich und auch in Deutschland. Wohlverstanden, man darf auch dem Wähler gegenüber, das sage ich als Schweizer, immer wieder kritisch bleiben. Wähler können sich auch irren, aber Politiker eben auch und Journalisten ganz besonders, siehe Nietzsche, auch die Philosophen sind ja nicht davor gefeit. Aber so etwas passiert eben, wenn man anfängt, gewissermaßen einen politischen, gesellschaftlichen Konsens religiös zu überhöhen und alle Parteien, die eine Regierung kritisieren, wie das ja zum Beispiel hier diese Vertreter machen, ein Höcke, eine Le Pen oder ein Trump, die kritisieren ja das sogenannte Establishment in der Politik, in den Medien, in der Kultur. Und wenn sie sagen, das sind Faschisten, das sind jetzt also die Wiedergänger Hitlers, die heimlichen Hitlers, wie der Spiegel hier völlig abgedreht titelt, dann bewegen sie sich also ganz stark da im intellektuellen Sumpf, im intellektuellen Unterholz. Entschuldigung, ich schätze den Spiegel ja auch als Zeitung, aber das hier, Entschuldigung, das ist also fast schon etwas Schülerzeitungspropaganda, wie das daherkommt. Es gibt übrigens einen sehr interessanten Artikel, den ich da auf Substack gefunden habe, von einem Autor, der sich Eugippius nennt. Und der macht sich also lustig auf 13 Seiten über diesen Text. Ich zitiere hier: "This is the kind of insanity that comes over you when you elevate establishment political ideology into a civic religion." Ja, das ist die Art von Wahnsinn, die eben über einen kommt, wenn du die Establishment-Ideologie überhöhst zur Zivilreligion. Das passiert hier und das an sich ist ja undemokratisch, wenn sie den politischen Gegner auf auf diese unsachgemäße und eben den wahren Faschismus verharmlosende Art und Weise angreifen, das führt komplett in die Irre. Das entlarvt sich aber auch, und ich glaube, mit solchen Titelbildern übertreiben es die Journalisten dermaßen, dass sie sich selber gewissermaßen in die Irrelevanz hineinschreiben. Sie erinnern sich, der Spiegel hat ja auch fast schon durchgedreht, als damals Donald Trump gewählt wurde, mit diesen Coverbildern, Trump als Supernova, glühender Feuerball, der da auf die Erde zufliegt, oder Trump, der die Freiheitsstatue köpft. Das ist so unseriös. Und das ist ja eine Polemik, das ist eine Demagogie, die man ja dann selber den Rechten niemals durchgehen lassen würde. Und ins gleiche Kapitel der politischen Hysterie, also man möchte den Kollegen hier fast ein bisschen Beruhigungstabletten verschreiben, kommt gestern auch noch die Süddeutsche Zeitung: dem Grusel widerstehen, eine Chronologie, die nichts Neues bringt, eine scharfe Tiefenanalyse und ein skurriles Wutbuch, drei erstaunlich unterschiedliche AfD-Analysen. Ich habe das gelesen, die sind gar nicht unterschiedlich, die kommen alle zum gleichen Befund wie der Spiegel: die AfD, das sind Faschisten, man muss sie verbieten. Und am schlimmsten war das Buch, oder ist da das Buch eines Schweizers, eines gewissen Philipp Ruch. Es ist 5 vor 1933, was die AfD vorhat. Verlag Ludwig München 2024. Gut, das ist ja fast so etwas wie Politparanoia, die sich offensichtlich verkauft, sonst würden ja diese Verlage das nicht herausbringen. Aber ich glaube, also hier überdreht das Ganze in einer Art und Weise, dass also am Schluss selbst der kritischste AfD-Begutachter sagen muss, ja, also gut, so schlimm kann es ja nun am Ende doch nicht sein. Aber sollte ich hier im nietzscheanischen Sinne irren, dann bitte machen Sie mich doch darauf aufmerksam. Was haben wir sonst in den Medien? Was sind die Schlagzeilen? Moskaus Spiel mit der Angst in der Frankfurter Allgemeinen. Angesichts des ukrainischen Vormarsches im Kursker Gebiet wird in Russland wieder das Gespenst einer direkten Konfrontation mit der NATO an die Wand gemalt. Davon sollte man sich nicht beeindrucken lassen. Nein, meine Damen und Herren, besteht doch in der Ukraine überhaupt kein Risiko, dass es zu einer direkten NATO-Konfrontation kommen könnte. Das sind alles Hirngespinste in Russland. Auch zum Beispiel, dass der französische Präsident Macron noch vor den Sommerferien, aber das ist ja schon so lange her, die Entsendung von NATO-Truppen in die Ukraine angemeldet hat. Oder wenn ich da lese in amerikanischen Militärquellen, dass 2000 britische und amerikanische Söldner Teil der ukrainischen Streitkräfte in dieser Kursk-Offensive sein sollen. Natürlich sind das nicht offizielle NATO-Streitkräfte, aber sind ja auch Polen dabei schon in der Ukraine, NATO-Militärberater. Und wir haben es ja in Vietnam gesehen, wie das Ganze auf einer abschüssigen Bahn läuft, aber auch hier sozusagen eben die Wahrheit, die in Anführungszeichen, die Wahrheit über den russischen Krieg, die Wahrheit über Russland als eben soziales Konstrukt, als Konvention hier vorgeführt, wunderbar im nietzscheanischen Sinne von Reinhard Faeser in der FAZ. Dann interessant, dass in deutschen Medien, vor allem in den bürgerlichen Medien, die Politik in den baltischen Staaten sehr stark gewichtet wird. Zum Beispiel Litauen. Und die Litauer gehören natürlich auch zu den ganz militanten Gegnern von Russland, wie auch die Polen übrigens, die, ich glaube, 1617 nach einem Überfall in Moskau selber noch den Zaren installiert haben. Also da gibt es immer noch offene Rechnungen. Das sind uralte Geschichten, die dann natürlich sich noch entladen. Ich habe größten Respekt davor. Aber, das ist der entscheidende Punkt, man muss eben berücksichtigen, dass unterschiedliche Länder unterschiedliche Interessen haben. Und das fehlt mir manchmal etwas in der deutschen Berichterstattung, dass man sich ganz offen der Debatte stellt, was sind eigentlich die deutschen Interessen in dieser ganzen Auseinandersetzung. Und da ist mir einfach noch zu viel Moralismus am Werk. Nicht Moral, aber nichts gegen Moral, vernünftige Regeln des Zusammenlebens. Aber Moralismus, das ist eben die Neigung, gut scheinen zu wollen. Wir verteidigen die Freiheit in der Ukraine. Man kämpft aber nicht selber dafür, sondern lässt die Ukrainer dann für die eigene Freiheit sterben. Das sind hohle Posen, das sind unanständige Posen, die sich eben den moralischen oder scheinmoralischen Glanz verleihen möchten. Dann bewegt sich aber in der Praxis doch wieder etwas, auch für die bürgerlichen Zeitungen, für die FAZ hier hochinteressant, habe ich mir auch rausnotiert, das Bündnis Sarah Wagenknecht würde AfD-Gesetzentwürfe mittragen. Das findet Jasper von Altenbockum in der FAZ geradezu einen Skandal. Die Brandmauer ist Makulatur, seht her. Wagenknecht ist sogar bereit, einen Vorstoß der AfD zu unterstützen, zum Beispiel, wenn es darum ginge, amerikanische Mittelstrecken- oder Langstreckenraketen auf deutschem Boden zu stationieren, dann wäre sie bereit, in dieser sachlichen Frage mit der AfD zusammenzugehen. Ja, meine Damen und Herren, liebe Kollegen, das ist das Wesen der Demokratie. Das gibt's ja immer, dass Linke und Rechte zusammenspannen oder eben, dass der Wähler auch erwartet von den Parteien, dass sie bei sachlicher Übereinstimmung trotz ideologischer Differenz sich für die Sache einsetzen und nicht für die Ideologie, sozusagen für den eigenen Trachtenverbund. Wahlkampf der Demokraten in Chicago, da ist also ein Hochsicherheitstrakt hochgezogen worden, auch ganz massive Aufmärsche von sehr militanten, auch linken Gruppierungen ist da angemeldet. Interessant, wie das immer wieder heruntergespielt wird. Wenn irgendwo zwei Rechtsextreme auftreten, gibt's ja auch, will ich gar nicht wegreden. Aber wenn solche Banden, in den USA zum Beispiel, erinnern Sie sich an den Summer of Floyd, als jedes Wochenende Häuser gebrannt haben, die Innenstadt von Portland, Black Lives Matter und wie sie alle heißen, diese linken Gruppierungen, die Innenstädte verwüstet haben, dann wurde das sozusagen als eine Art legitime Protesthandlung verharmlost. Stellen Sie sich einmal vor, wenn so etwas mit Proud Boys oder irgendwelchen rechten Gruppierungen los gewesen wäre in den USA oder was für ein Theater man gemacht hat mit diesem 6. Januar. Ich finde das auch schlimm. Ich bin auch gegen den 6. Januar und dass man einfach in ein paar Amtsgebäude einmarschiert. Aber man muss doch sehen, dass sich in den USA eben diese Extreme sehr stark hochgeschaukelt haben und dass in meiner Wahrnehmung das linksradikale Element einfach in den Medien, auch in der sogenannten offiziellen Politik immer wieder heruntergespielt wird. Dann habe ich Ihnen gestern erzählt, dass am Montagabend dieses Sommerinterview mit Herbert Kickl stattgefunden hat im ORF. Und das ist nun interessant, ich stelle ab auf die Kronenzeitung, dass man da fast etwas zähneknirschend zur Kenntnis nimmt, dass sich der Kickl da ja sehr staatsmännisch ausgedrückt habe und gar nicht so populistisch sich da geäußert habe. Als Populismus gilt da schon, wenn man irgendetwas halbwegs Kritisches über die Regierung sagt. Sagt vielleicht mehr aus über den Wortgebrauch der Journalisten als über den Wortgebrauch der Politiker. Alain Delon möchte sich auf seinem großen, wunderschönen Anwesen beerdigen lassen wie ein Schlossherr. Und interessant, hier in der Welt habe ich gesehen, es gab eine Aussprache zwischen Kanzler Scholz und Bürgern in Bremen und da beschäftigt weniger dieses Gewürge und Gezerre um den Haushalt, das nun einen vermutlich vorläufigen Abschluss gefunden hat, sondern die Kriminalität, die Migration, das sind die ganz großen Themen, das beschäftigt Deutschland und diese Wirklichkeit lässt sich einfach nicht mehr wegdrängen, wir sehen sie auch in Schweden, wir sehen sie in Skandinavien, es haben ja auch die Sozialdemokraten, die Linken haben es längst gemerkt, aber es ist für sie natürlich eine unbequeme Wahrheit, dass eben die Linke Zuwanderungspolitik der offenen Grenzen, die ja von der Kanzlerin Merkel dann 1:1 übernommen worden ist und in ihrer ganzen fatalen Vollzugslogik und Fehlerhaftigkeit, Falschheit in die Wirklichkeit gesetzt wurde, dass eben die Linken einfach da nicht so recht aus ihrer Lebenslüge aussteigen können. Aber das ist das, was die Leute beschäftigt, was natürlich nicht erstaunt, wenn sie Zustände haben, wo sie tatsächlich Angst haben müssen, auch diese Meldungen aus letzter Zeit mit diesen fürchterlichen Kriminalfällen, das ist das ist einfach nicht auszuhalten. Dann ist hier noch ein interessanter Text, der mir aufgefallen ist, von Sven Felix Kellerhoff in der Welt. Und da geht es um die Geschichte, Erster, Zweiter Weltkrieg, also vor allem Erster Weltkrieg. Mit diesem Versprechen gewann Hitler die Massen. Über kaum ein Thema sprach Hitler so oft wie über die Niederlage 1918 und die Schmach von Versailles. Während seines Aufstieges erreichte er damit viele Wähler, die seinen Judenhass nicht unbedingt teilten, zeigt der Historiker Gerd Krummeich. Das ist ein ganz interessantes Thema und sicherlich sehr wichtig zum Verständnis der deutschen, der europäischen Geschichte, dass eben dieser gigantische Fehler gemacht wurde nach dem Ersten Weltkrieg, dass die Siegermächte Deutschland dermaßen gedemütigt haben, dass dieses Ressentiment sich sozusagen wie verdichten konnte im politischen Eiterherd des Hitlerismus, wenn Sie dieses Bild hier verzeihen mögen. Aber hier hat sozusagen das Ressentiment und der legitime, das legitime ungerecht behandelt werdens Gefühl, das hat da seinen illegitimen und auch verbrecherischen Ausdruck gefunden. Und darum ist es eben so wichtig, dass man Großmächte, und Deutschland war damals eine, auch eine militärische Großmacht nach wie vor, dass man eben Großmächte nicht demütigt. Und den gleichen Fehler, wenn auch nicht in diesem Ausmaß, hat man eben gemacht mit Russland nach dem Kalten Krieg. Und das Interessante ist, dass eben nach dem Zweiten Weltkrieg hat man das nicht mehr gemacht. Dann hat man nach den Bomben den Deutschen die Marshallplanhilfe zugeworfen, um das Land wieder aufzubauen, natürlich auch aus dem Kalkül des Kalten Kriegs heraus. Aber nach dem Kalten Krieg hat man eben die Russen da in die Geringfügigkeit wegschieben wollen. Und das Ganze hat natürlich, wie hellsichtige amerikanische Diplomaten schon vor 25 Jahren erkannt haben, dass eben diese Demütigung, von den Russen empfundene Demütigung, dass die eben die russische Außenpolitik in Richtungen treiben werde, die den Amerikanern nicht gefallen. Und genauso ist es herausgekommen. Also diese Lektionen der deutschen Geschichte, diese Konsequenz zieht hier der Autor leider nicht, aber aus der Betrachtung der deutschen Geschichte des Ersten Weltkriegs könnte man eben durchaus, meine ich, ein paar fruchtbare Erkenntnisse ziehen, auch zur Beurteilung der heutigen Lage. Was man eben nicht machen darf, demütige nie einen, der einen Krieg verloren hat, versuche ihn, wie man es auch mit den Franzosen gemacht hat, 1815, nachdem Napoleon fertig war, dann hat man am Wiener Kongress hier versucht, die Franzosen wieder einzubinden. Und das hat man eben mit den Russen nicht gemacht. Und jetzt haben wir den Salat. Meine Damen und Herren, das war's für heute von der internationalen Ausgabe Weltwoche, noch mit einem etwas historischen Exkurs. Ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn wir uns morgen wieder sehen. Machen Sie es gut. Ich melde mich zurück und freue mich, wenn Sie auch morgen zahlreich wieder dabei sind.